Ja, wunderschönen guten Morgen auch von mir. Der Philemon hat eine neue Software. Laut dem Timetable bin ich schon mehr als die Hälfte über der Zeit. Ich hoffe trotzdem, dass ihr noch die Geduld habt und dass wir gemeinsam diese 12 Verse in der Apostelgeschichte anschauen, die mir sehr ans Herz gewachsen sind und die ich hoffentlich jetzt auch entsprechend transportieren kann. Es wird keine klassische beim Sonntag predigt, das kann ich versprechen, weil ich darf da anschließen, wo der Rainer letzten Sonntag aufgehört hat, nämlich in der Apostelgeschichte Kapitel 11. Aber zu Beginn darf mich was interessieren, was euch betrifft. Wer war schon einmal bei einem Raketenstart dabei? Beim Start bei einer Rakete? Echt? Jo, nicht jetzt für Silvester, genau. Das habe ich. Genau. Paul, das geht nicht, gell? Ah. Ja, bei sowas. Startest echt. Christiane, warst du dabei? Und? Ja. Ja. Der Boden hat gezittert, oder?
Ja.
Alles vibriert? Cool. Ja, ja, ja.
Und
ja. Das ist auch in den USA, das Foto. Und ich habe nicht erwartet, dass wirklich jemand da sitzt, der es erlebt hat. Ich habe mir auch nur Videos angeschaut, natürlich. Aber die Leute berichten genau das. Die sagen, das ist eine enorme Wucht, also mir war das auch nicht bewusst, aber so eine Rakete hat 26 Millionen PS. Das sind ein paar mehr wie unsere Autos. Und es ist eine unwahrscheinliche Explosion und die hat ihre Folgen, gell? Also da ist eine Hitze, die man sich nicht vorstellen kann, die Erde zittert, da breitet sich ein Druckwellen aus, ein Wolkenmeer. Also deswegen ist es ja in der Wüste und nicht irgendwo mitten in einer Metropole. Das war fehl am Platz, genau. In dieselbe Richtung, aber wesentlich, also himmelwärts, aber wesentlich unauffälliger, fand die Himmelfahrt von unserem Herrn statt. In Apostelgeschichte 1, wenn ihr erinnern könnt. Gell? Aber die Auswirkungen auf Erden waren ziemlich vergleichbar, glaube ich, also mit diesem Raketenstart. Das Evangelium breitet sich wie eine Druckwelle aus, von Jerusalem ausgehend, und unaufhaltsam in alle Richtungen. Nachdem die Zündung erfolgt war, was war die Zündung? Die Zündung war das Kommen des Heiligen Geistes, genau. Die kleine Flamme, gell? Kleine Flamme reicht und kann eine Explosion zünden und das ist passiert zu Pfingsten. Der Heilige Geist ist gekommen, die Jünger haben in anderen Sprachen das Evangelium gepredigt, Petrus ist ausgestanden, hat die Pfingstpredigt gehalten und 3000 Menschen, also 3000 Männer, also viel, viel mehr Menschen, sind gläubig geworden und mit dieser Druckwelle hat gleichzeitig die Verfolgung eingesetzt. Also das, was wir jetzt in der Passionszeit anschauen, was unserem Herrn passiert ist, ist dann in gleichermaßen auch den Aposteln passiert. Sie haben immer wieder vom Hohen Rat antanzen müssen. Stephanus war der erste Märtyrer, wie wir wissen. Und große Verfolgung und Zerstreuung der Gemeinde in Jerusalem ist passiert. Und das ist dann, lesen wir in Apostelgeschichte 8, Vers 1, du weiter, Paul. Das funktioniert nicht. Ich habe es mitgebracht, also ihr könnt es oben mitlesen oder direkt. In der Apostelgeschichte 8, Vers 1 steht: Mit diesem Tag setzte eine große Welle der Verfolgung ein, von der die ganze Gemeinde in Jerusalem erfasst wurde. Und außer den Aposteln flohen alle Gläubigen nach Judäa und Samaria. Das heißt, es hat eine große Welle der Verfolgung eingesetzt. Und da schließen wir heute wieder an mit dem Text. Also nur, damit ihr das nochmal vor Augen habt. Und da erfüllt sich Apostelgeschichte 1, Vers 8, dass nämlich die Jünger Kraft empfangen werden vom Heiligen Geist und von Jerusalem ausgehend über Judäa, Samaria und bis ans Ende der Welt das Evangelium tragen werden. Und genau das passiert dann. Wenn wir denken, dass die Gemeinde in Jerusalem ca. 3000 oder mehr als 3000 Mitglieder gehabt hat und dann nur mehr die Apostel zurückgeblieben sind und alle anderen sind durch Verfolgung in alle Himmelsrichtungen vertrieben worden und, wenn wir so wollen, ausgeschwärmt. Aber lesen wir in Kapitel 11 einmal die ersten drei Verse, bitte. Die habe ich auch mitgebracht. Genau. Ab Vers 19. Ich lese aus der Neues Leben-Übersetzung. Inzwischen waren die Gläubigen, die wegen der Verfolgung nach dem Tod des Stephanus aus Jerusalem geflohen waren, bis nach Phönizien, Zypern und Antiochia in Syrien gelangt. Jedoch verkündeten sie die gute Botschaft nur den Juden. Aber einige der Gläubigen, die aus Zypern und Kyrene nach Antiochia gekommen waren, fingen auch an, den Nichtjuden die Botschaft von Jesus, dem Herrn, zu erzählen. Die Kraft des Herrn war mit ihnen und viele Nichtjuden glaubten und bekehrten sich zum Herrn. Dieser äußere Druck, also diese Druckwelle, hat die Gläubigen aus Jerusalem vertrieben, in die circa 500 Kilometer nördlich gelegene Stadt. Wenn du jetzt ans Wetter klickst, dann kommt die Karten. Genau, da sieht man, also da ist Jerusalem da unten, gell? Und 500 Kilometer nördlich ist Antiochia. Genau, und da ist Gaza jetzt zum Beispiel, Damaskus, also das sind ungefähr 500 Kilometer Luftlinie. Das ist so wie West-Ost-Österreich-Entfernung, jetzt ungefähr. Ja, aber damals war die Reisemöglichkeit nicht so prickelnd wie heute. Genau, und Antiochia ist die Hauptstadt der römischen Provinz Syrien, zu denen auch Israel und Judäa gekehrt hat. Also das war die Provinz, hat damals Syrien geheißen, das war eine römische Provinz, also unter römischer Besatzung, und liegt am Antores, das ist der Fluss, der darüber geht. Und heute liegt es in der südlichen Türkei und der Ort heißt Antakya oder Antakya oder nein, nicht Antalya, das ist anders. Die Stadt ist ca. 300 vor Christus gegründet worden und war die drittgrößte Stadt des Römischen Reiches zur damaligen Zeit. Die drittgrößte, das heißt, nach Rom und Alexandrien war Antioch ein Tal voll mit Totengebeinen geführt wird. Das heißt, er steht oben, irgendwo schaut in ein Tal oben, da liegen nur Knochen. Also nur, wirklich nur Knochen, ein Tal voller Totengebeine. Und Gott sagt zu ihm, Weissage über diese Gebeine. Und Hesekiel tut das. Und viele Künstler haben versucht, das festzuhalten. Ich habe euch da ein Bild mitgebracht. Okay, ganz technisches Problem. Auf jeden Fall, dann müsst ihr es euch im Kopf vorstellen, ein Tal voll mit Totengebeinen. Und darauf hat Hesekiel geweissagt, so wie es Gott ihm gesagt hat, und plötzlich haben die Knochen angefangen zusammenzurücken, es haben sich Sehnen gebildet, sie wurden mit Fleisch überzogen, sie haben Leben gekriegt und dann sind sie da gestanden, die leblosen Körper. Und dann hat Gott gesagt, und dann hat Gott die vier Winde gerufen und dann haben sie Leben eingehaucht in diese Menschen und auf einmal, oder in diese neu geschaffenen Menschen aus dem Knochenhaufen und auf einmal sind sie lebendig geworden, gell? Er hat gesagt, das wird eines Tages passieren mit dem Volk Israel. Und das ist das, was die da jetzt gerade erleben in Antiochia. Und nicht nur beim Volk Israel, sondern auch darüber hinaus. Genau, der Künstler hat das so festgehalten. Da oben sieht man links die vier Winde, rechts Gott in einer Wolke, in der Mitte in Hesekiel, vorne noch Knochen und hinten schon teilweise leblose und teilweise schon lebendige Menschen. Hesekiel 37. Genau, und da ist das passiert in Antiochia und der Geist Gottes hat Leben eingehaucht in diese Menschen dort und das ist das, was die Gläubigen erlebt haben. Revival, Wiederbelebung, Erweckung. Gell? Und das ist auch wahrscheinlich, wie sie die Menschen dort auch gesehen haben. Und die fragen mich oft, sehe ich mein Umfeld so? Sehe ich leblose geistliche Knochenhaufen, die geistliches Leben brauchen, oder haben wir uns schon so daran gewöhnt, dass die Menschen eh verloren gehen, dass uns das gar nicht mehr so bewusst ist. Auf jeden Fall war es diesen ersten Gläubigen bewusst. Und interessant ist, oder vielleicht hast du dir auch schon mal die Frage gestellt, warum geht Erweckung meist mit Verfolgung Hand in Hand? Warum gehört das so oft zusammen. Und Markus Rode ist der Leiter von Open Doors, der hat bei der Konferenz im Jahr 2021, die hat den Titel Erweckung, hat er Folgendes gesagt. In vielen Ländern, in denen Christen verfolgt werden, kommt es zu geistlichen Aufbrüchen. Seit etwa 30 Jahren sehen immer mehr Menschen in der muslimischen Welt Jesus in Träumen und Visionen. Auch in Ostasien nehme die Zahl der Christen stark zu. In der Volksrepublik China haben es bis zum Ende der Kulturrevolution 1976 nur schätzungsweise 6 Millionen Christen gegeben. Heute seien es mehr als 100 Millionen. Es handelt sich um die größte Erweckungsgeschichte der Menschheit, so Rode. Im Iran habe es zu Beginn der Islamischen Revolution 1979 nur etwa 500 Christen gegeben, die zuvor Muslime waren. Heute beten Hunderttausende Ex-Muslime Jesus Christus an. Anna sitzt da. Ja, drei. Natürlich. Eine Familie. Ein weiterer Sprecher der Konferenz, der US-Pastor, Buchautor und Missionar Tom Doyle, sagte, dass für eine Erweckung die größte Herausforderung nicht der radikale Islam sei, sondern das Namenschristentum. Das Namenschristentum, das ist das, wo wir leben. Damit bezeichnete er Christen, die sich nicht engagieren wollen und inmitten drängender Zeiten selbstzufrieden sein. Dabei beginne Erweckung damit, dass Christen beteten und Radikalen gegenüber Gehorsam gegenüber Gott zeigten. Dies hat er vielerorts in seiner Arbeit im Nahen Osten und unter den dortigen Christen erleben dürfen. So seien in den vergangenen 10 bis 20 Jahren mehr Muslime zum Glauben an Jesus gekommen, als in den vergangenen 1400 Jahren davor. Doyle zufolge bringt Erweckung häufig Verfolgung mit sich, da der Teufel Aufbrüche zu verhindern suche. Daraus aber entstehe weitere Erweckung. Heißt es, dass wir um Verfolgung beten sollen, damit was passiert? Wahrscheinlich sagt der Paulus, würde sagen, das sei ferne. Aber sind wir bereit, Erweckung an uns passieren zu lassen? Weil es passiert immer zuerst in Herzen Einzelner. Und mir ist es jetzt ein Stück weit so gegangen, vor ein paar Wochen bei der Männerfreizeit. Da war nämlich der Redner, der Wilfried Block, und ich habe ihn als ganz einen weisen und gehorsamen Bruder kennengelernt, der mir wirklich ins Herz geredet hat. Und bei seinem ersten Vortrag gleich ist er draußen gestanden und hat gesagt, seit 40 Jahren hat er seine tägliche Stille und Zeit mit Jesus nie versäumt, seine Koinonia, seine Gemeinschaft mit dem Herrn und auch mit seiner Frau und im Gebet mit seiner Frau, und hat gesagt, wie kannst du ohne Gemeinschaft mit Jesus aus dem Haus gehen? Das ist wie wenn du unbewaffnet in den Kampf ziehst, das muss dir auffallen, wie wenn du deine Zähne nicht putzt. Das fällt uns auf in der Folge, aber wenn wir KZ zum Bibel lesen haben, das war das Erste, was ich gestrichen habe, wenn es stressig geworden ist. Und das hat mich echt bewegt, tut es auch immer noch, und dann hat mir ein lieber Bruder ein Zitat geschickt, das vielleicht kommt. Genau, niemals kann ein Christ stark, heilig und nützlich sein, ohne die Gemeinschaft mit Christus in der Stille. Der Peter Schild hat es sogar, ein deutscher Pastor. Und da gibt es keine Abkürzung. Das ist mir ganz neu bewusst worden. Und das haben die Gläubigen im ersten Jahrhundert gehabt, in Antiochia. Aus dieser Gemeinschaft aus ist Kraft entstanden, die ja, die ganze Stadt umgekrempelt hat. Lasst uns da weiterlesen. In Kapitel 11, ab Vers 22 bis 26. Als die Gemeinde in Jerusalem erfuhr, was geschehen war, schickten sie Barnabas nach Antiochia. Dort freute er sich über die vielen sichtbaren Beweise von Gottes Handeln. Barnabas ermutigte die Gläubigen, dem Herrn treu zu bleiben. Er war ein guter Mann, tief erfüllt vom Heiligen Geist und im Glauben verwurzelt. Viele Menschen wurden in dieser Zeit gläubig. Dann reiste Barnabas nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Dort blieben sie ein ganzes Jahr bei der Gemeinde und lehrten eine große Anzahl an Menschen. In Antiochia nannte man die Gläubigen zum ersten Mal Christen. Genau, die Kunde von der Erweckung ist bald nach Jerusalem gekommen natürlich und die Apostel haben gesagt, da müssen wir was tun, die müssen wir supporten, da schicken wir den Barnabas hin. Der Barnabas, den haben wir schon im 4. und im 9. Kapitel kennengelernt, gell? Heißt eigentlich Josef und dieser Levit aus Zypern. Und der hat den Beinamen Barnabas kriegt der Josef, was übersetzt heißt Sohn des Trostes. Und der ist ein Vorbild an Glauben und Hingabe und er reist dorthin, sieht, was sich dort tut und ermutigt die Gläubigen vor Ort, predigt auch mit ihnen gemeinsam das Evangelium und es passieren unglaubliche Dinge, göttliche Dinge. Und dann denkt sich der Barnabas, der auch um seine Gaben weiß und auch um seine eigene Begrenztheit, ich brauche Unterstützung. Gell? Und sucht niemanden geringeren als sein mittlerweile Freund wahrscheinlich, den Paulus. Und jetzt darf ich nochmal die Karten nehmen, bitte. Genau. Und er ist in Antiochia, gell, und reist dann noch, daher nach Tarsus. Da ist der Herr, der Barnabas ist aus Zypern, und reist nach Tarsus, um den Saulus, der zum Paulus geworden ist, zu suchen und findet ihn und bringt ihn mit nach Antiochia. Und was erleben die beiden Gottesmänner, als sie nach Antiochia zurückkommen, habe ich mir gedacht. Was sehen sie da? Und ich vermute, vielleicht haben sie das gedacht, wir sehen das, was unser Herr in Johannes 14, 12 vorausgesagt hat. Schlagen wir mal gemeinsam Johannes 14, Vers 12 auf. Da sagt Jesus, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe. Ja, noch größere, denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Sie sehen dort größere Dinge als jene, die Jesus getan hat. Sie sehen das Wirken des Heiligen Geistes. Sie sehen die Entstehung der Gemeinde. Sie sehen Umkehr von Heiden. Sie sehen Totengebeine, die Sehnen, Fleisch und Geist in sich kriegen. Das sehen sie. Und das ist etwas, das größer ist als das, was Jesus getan hat, weil er hat die Grundlage dafür geschaffen. Aber die Umsetzung ist den Aposteln und ist den Kindern Gottes, ist den Gläubigen vorbehalten, die Umsetzung dessen. Und dann, ich habe mir immer gefragt, was kann größer sein als das, was Jesus getan hat? Und wisst ihr, was da für eine Parallelstelle in meiner Bibel steht zu dem Vers? Matthäus 28, Vers 19 und 20. Und das ist der große Auftrag Gottes. Und den möchte ich auch noch vorlesen, wo er sagt, darum geht zu allen Völkern, macht sie zu Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehrt sie alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Das ist der große Auftrag, den Jesus uns gegeben hat und mit dem er uns nicht allein lässt, aber der größer ist als alles, was zu seiner Lebzeit oder zu seiner Zeit auf Erde passiert ist. Er steht an unserer Seite, sitzt zur Rechten des Vaters und der Heilige Geist führt seinen Auftrag durch die Gläubigen aus. Das passiert in Antiochia. Da steht, dass sie in erster Linie Jünger machen sollen und das sollen sie gehend, taufend und lehrend tun. Das heißt, das eine ist, Jünger machen ist die Befehlsform und das andere ist dann die sind Partizipien, wie sie es tun sollen. Und um die Frage, was ist denn Jünger zu beantworten, das würde den Rahmen mehr als sprengen, bin ich schon überfällig. Aber da kann ich euch nur empfehlen, der Wilfried hat einen Vortrag gehalten, den großen Auftrag ausführen, heißt der. Der Helmut hat den Link, oder könnt ihr auch mir schreiben oder online, wenn ihr das vertiefen wollt. Aber ich habe nur eine Folie von ihm mitgebracht, die er draußen gehabt hat. Was ist ein Jünger? Ein Jünger ist ein Schüler und Nachfolger. Ein Jünger Jesu lernt von seinem Meister und folgt ihm gerne nach. Und ein Jünger Jesu lehrt andere. Er gibt anderen weiter, was er von und über Jesus lernt, damit auch sie selbst es erfahren und dann andere weitergeben können. Und das habe ich erleben dürfen, unmittelbar nachdem ich mich bekehrt habe oder nachdem Gott mich gefunden hat, wie immer man das sieht. Und wir sind dann mit Matthias gemeinsam direkt auf eine Jüngerschaftsschule, hat sie geheißen, gell? DTC, Herwig, gell? Discipleship Training Center, ist ein englisches Wort, aber ist eine Jüngerschaftsschule. Und das Motto war 2-2-2. Es ist quasi ein Synonym für 2. Timotheus 2, Vers 2. Und der Paulus sagt dort zum Timotheus, dass er das, was er von ihm gelernt und gehört hat, weitergeben soll an treue und tüchtige Christen, die auch wieder bereit sind, es anderen weiterzugeben. Das ist das Prinzip dahinter. Nur das Evangelium zu predigen, ist zu wenig. Der Paulus hat gesagt, das, was du von mir gelernt hast, das gibt anderen Treuen weiter, die wieder bereit sind, es weiterzugeben. Nur so hat die Fackel weitergegeben werden können über 2000 Jahre, dass sie bis zu uns nach Spital gekommen ist. Genau, und wir haben, ich habe damals in der Bibelschulzeit dieses eine Jahr eben, weil in Antiochia waren die zwei genau ein Jahr, haben wir einen herausragenden Barnabas gehabt, den Leiter der Bibelschule. Das war so ein Ermutiger und ich habe so viel gelernt und profitiert von ihm. Und ich habe ganz viele Pauli dort gehabt. Also nicht kleine Pauluses, sondern die Mehrzahl von Paulus, ganz viele Pauli. Der Herwig war einer davon. Und andere sind von Amerika dahergereist. Das hat mich immer gewundert, dass die wegen uns fünf Hanseln da zigtausend Kilometer fliegen, um uns die Schriften auszulegen. Aber wir haben enorm profitiert. Und das war Paulus und Barnabas in Antiochia. Und sie haben ganz viele Timotheus dort gehabt, gell? Wo wir fertig waren mit der Bibelschule, haben auch da in der Gemeinde das Gelernte umsetzen dürfen, haben dank Gottes Gnade mit einer explodierenden Jugendarbeit gearbeitet und haben viele Timotheuse da gehabt. Gell? Und viele sind weggegangen wegen Studium und anderen Dingen, aber es war schön einfach zu sehen, wo sie dann in die Städte, wo sie hinkommen sind, Wien, Graz, wo auch immer, dass auch dort Bibelkreise entstanden sind, dass dort evangelistische Sachen entstanden sind. Und das ist einfach schön, wenn du siehst, wie das, was Gott da angefangen hat, auch nachhalt und wie sie es dann vor Ort umsetzen. Genau, und das ist dort in Antiochia passiert und bald hat das Umfeld erkannt, mit den Typen ist was anders. Und dann ist ihr Programm zum Namen worden. Nämlich, sie haben zum ersten Mal den Namen Christen gekriegt oder wie es im Griechischen heißt, Christianos. Bedeutet so viel wie Anhänger des Christus. Ja. Genau, ihr Programm wurde zu ihrem Namen. Jetzt müsstet mal wieder ein eigenes Fassl aufreißen, was Christsein bedeutet. Dazu reicht die Zeit leider nicht. Nur kurz, es bedeutet in einem Satz, du bist in Christus und Christus lebt in dir. Du bist in Christus und Christus lebt in dir. Deswegen bist du Christ. Du bist in Christus heißt, das ist deine unveränderliche Annahme und Stellung vor Gott. Der Wilfried hat das auch so schön ausgedrückt. Er hat gesagt, Christen sind die, die ihren Glauben nicht mehr bewirken müssen oder die ihr Heil nicht mehr erwirken müssen. Gell? Sie ruhen in Christus. Es ist alles vollbracht. Aber Christus in dir bedeutet, das ist dein Zeugnis, dein Leben vor der Welt. Und die zwei Sachen gehen immer Hand in Hand. Und das war in Antiochia so. Und deswegen haben sie klarerweise auch den Namen krieg. Jetzt habe ich euch noch ein Zitat mitgebracht von Robert Chapman. Der hat zu dem Thema gesagt, es gibt viele, die über Christus predigen, aber ich habe mich entschieden, Christus zu leben. Das ist eine Biografie, die ist auf meiner Liste von den Büchern, die ich noch lesen will. Das ist schon ziemlich lang. Der Mann, der Christus lebte. Das war sein Beiname oder so heißt seine Biografie. Und wie das ausschaut, Christus zu leben, das möchte ich jetzt mit einer kurzen Anekdote aus dem Buch Mit Liebe leiten. Da ist auch viel vom Chapman eben zitiert. Und da ist also eine kurze Anekdote drin. Die natürlichen menschlichen Reaktionen auf Beleidigungen oder Angriffe sind Wut, Vergeltung, Rechtfertigung oder Rückzug. Aber Christen sollten anders reagieren. Sie sollten wie Christus handeln. Wie Chapman schrieb, dem anderen zu vergeben, ohne ihn zu tadeln und sei es nur durch das Benehmen oder durch Blicke, bedeutet Gnade zu erweisen. Das ist Christusähnlichkeit. Nicht jeder mochte Robert Chapman. Ein Lebensmittelhändler in Barnstaple war so verärgert über Chapmans Straßenpredigten, dass er ihn anspuckte. Jahrelang griff er ihn an. Aber Chapman tat weiterhin seinen Dienst. Und als sich die Gelegenheit bot, erwies er dem Kaufmann eine Freundlichkeit. Die Situation ergab sich, als Chapman von einem seiner wohlhabenden Verwandten in Barnstaple besucht wurde. Es war mehr als nur ein Pflichtbesuch. Der Verwandte versuchte zu verstehen, was Chapman tat. Als er mit einer Droschke vor dem Haus vorfuhr, konnte er nicht glauben, dass der vornehme Chapman in dieser einfachen Behausung in einer verarmten Nachbarschaft lebte. Chapman hieß ihn herzlich willkommen in einem sauberen, einfachen Zuhause. Im Gespräch erklärte er, was es bedeutet, in Abhängigkeit vom Herrn zu leben und wie der Herr ihm alles gab, was er brauchte. Beim Abschied fragte der Verwandte ihn, ob er ihm Lebensmittel kaufen dürfte. Chapman stimmte freudig zu, bestand aber darauf, dass er sie bei einem bestimmten Händler kaufte, bei dem, der ihm so zusetzte. Ohne dem vorangegangenen Geschehen zwischen dem Kaufmann und Chapman zu wissen, ging der Verwandte dorthin. Er machte einen Großeinkauf und bezahlte die Rechnung. Anschließend sagte er zu dem Händler, er solle die Lebensmittel zu R.C. Chapman liefern. Der fassungslose Kaufmann erwiderte ihm, dass er wohl in das falsche Geschäft gegangen sei. Aber der Verwandte versicherte ihm, Chapman habe ihn ausdrücklich in seinen Laden geschickt. Als Herr Chapman die Lebensmittel brachte, brach der Händler in Tränen aus und bat um Vergebung. Noch am selben Tag übergab er sein Leben Jesus Christus. Wir können uns kaum vorstellen, wie Gott wirkt, wenn seine Kinder so lieben, wie Christus liebte. Lies mal weiter in die letzten 4 Verse in Apostelgeschichte 11, bitte. In jener Zeit kamen auch einige Propheten aus Jerusalem nach Antiochia. Einer von ihnen, ein Mann mit Namen Agabus, stand in einer Versammlung auf und weissagte, getrieben vom Heiligen Geist, dass eine große Hungersnot über das ganze römische Reich hereinbrechen würde. Diese Prophezeiung erfüllte sich in der Regierungszeit des Claudius. In Antiochia beschlossen sie deshalb, die Gläubigen in Judäa zu unterstützen. Jeder sollte geben, so viel er konnte. Das taten sie dann auch und vertrauten das gesammelte Geld Barnabas und Saulus an, die es den Ältesten in der Jerusalemer Gemeinde überbringen sollten. Genau, das ist immer wieder vorkommen in der damaligen Zeit. Es sind Propheten aufgetreten, die durch den Heiligen Geist Botschaften überbracht haben. Und diese Botschaft hat sich zwischen 41 und 54 nach Christus erfüllt. Und der Claudius, wie er gesagt hat, ist wirklich eine große Hungersnot ausgebrochen. Und die Gläubigen in Antiochia haben sofort, quasi in der Sekunde der Botschaft, die Entscheidung getroffen, da müssen wir handeln, haben Geld gesammelt und das nach Jerusalem geschickt, weil sie gewusst haben, in Jerusalem, da ist das Zentrum der Mission. Das ist das von Gott auserwählte Zentrum der Weltmission und das darf auf keinen Fall passieren, dass die Basis leidet. Wir müssen unsere Geschwister in Jerusalem unterstützen. Und das war ein gewaltiges Zeichen der Verbundenheit, vor allem auch zwischen Heiden und Judenchristen, weil in Antiochia vorwiegend Heidenchristen eben dort waren in der Gemeinde. Und ich denke, dass man aus diesem praktischen Beispiel ein geistliches Prinzip ableiten kann. Das heißt, ich kann eine Botschaft von Gott nicht nur hören und sagen, ja, schön, sondern ich muss ja dann noch handeln. Die müssen mich zum Handeln bewegen. Und dann habe ich nachgedacht in der Vorbereitung, was könnte uns aktuell zum Handeln bewegen? Und da die Botschaft vom Heimgehen der Monika so präsent ist, bin ich froh, dass wir heute die Möglichkeit haben, da ein Sonderopfer für den Konstantin zusammenzutragen, weil das ist jetzt keine prophetische Botschaft, aber einfach eine Botschaft, wo ein anderer Gläubiger leidet, der zwar viele Tausende oder Hunderte Kilometer weg ist, aber wenn wir die Möglichkeit haben, dieses Leid zu lindern, und wenn es nur finanziell ist, und ich weiß, wie viel Kosten da im Zuge seiner Bestattung und Verabschiedung auf einen zukommen, dann gebt es bitte, wie die Geschwister in Antiochia, so wie es da steht, im Vers 29. Jeder sollte geben, so viel er konnte oder so viel ihm möglich war. Gell? Das, was Gott dir aufs Herz legt. Genau, und vielleicht kann das auch eine konkrete Anwendung sein für das heute. Und jetzt bin ich ja schon am Schluss. Das hat mir leid, dass ich überzogen habe, Philemon, aber ich bin schon spät eingestiegen. Was haben wir? Also wir haben heute unsere direkten Vorfahren kennengelernt. Das waren die ersten Heidenchristen, die erste Gemeinde bestehend aus Heidenchristen in Antiochia. Und wir haben heute auch so eine Art von Gemeinschaft da im Spital oder dürfen so eine Art von Gemeinschaft da im Spital haben, weil diese Gemeinde damals in Antiochia und andere entstanden sind unter dem Druck der Verfolgung und der Kraft des Heiligen Geistes. Wie schön und ermutigend ist es, finde ich. Und ich finde, dass es eine super Vorbereitung ist für die Karwoche, in die wir jetzt gehen. Gell? Also wir denken jetzt die ganze Woche an die Passion, an die Leiden unseres Herrn, an die Kreuzigung, an das, was er vollbracht hat, aber auch an die Auferstehung und die wunderbare Ewigkeit, die auf uns wartet. Und die Frage ist, was machen wir damit? Wie viel von dem wahren Geist von Ostern erleben wir um uns herum? Wahrscheinlich nicht viel. Gell? Weil durch Hase, Eier und Co. hat der Diabolos, das ist griechisch für Durcheinanderwerfer oder Verwirrer, sein Ziel erreicht. Er hat von Christus abgelenkt und verleugnet ihn damit. Gell? Und das ist das, was wir erleben in unserem Umfeld. Und wenn ich schon die ganzen Werbeprospekte mit den Hosen drauf sehe, ich kriege so einen Hals. Also ich sage es euch, das ist alles wirres Zeug, was nur von Christus und dem ablenkt, was er für uns getan hat. Und wir leben in einer Welt, wir sind umzingelt von Influencern. Wisst ihr das? Unsere Kinder wissen das. Genau. Und wenn wir unser Umfeld nicht beeinflussen, dann tut das niemand. In dem Sinne für Christus. Deswegen lasst uns in der Woche zu Christfluencern werden. Zu Influencern, die ohne Furcht von Christus reden, bei jeder Gelegenheit. Und die Gelegenheiten kommen, weil ihr werdet bei der Osterfeier, bei der Osterjausen zusammensitzen in der Familie und vielleicht stellt euch das Gegenüber als Totengebein vor. Vielleicht hilft es. Ja, für ein nichtgläubiges Gegenüber ist geistlich gesehen ein Totengebein. Und ich habe die Woche wieder oder letzte Woche eine Gelegenheit gehabt mit einem Freund und wenn wir Gespräche führen oder Tischgemeinschaft haben, führen wir diese Gespräche betend. Herr, gib mir ein Wort für den Gegenüber. Hilf mir, dass ich ihn irgendwie erreichen kann und dass die Menschen lebendig werden. Genau, und der Wilfried hat immer wieder gesagt, Predigen in der eigenen Familie bringt nichts. Gell? Da muss man es leben. Wahrscheinlich deswegen, weil es heißt, der Prophet ist im eigenen Land nichts wert und wird da nicht gehört. Gell? Aber er hat gesagt, ihr müsst das Evangelium leben. Und deswegen möchte ich euch das mitgeben. Das Tischgebet ist nichtig, wenn man danach wieder über Dritte lästert oder sonst was am Tisch. Es ist alles hinfällig. Aber vielleicht kann man mit Gottes Hilfe und Gnade einen Unterschied machen und auf einmal reagiert der Marco nicht so, wie er sonst immer reagiert hat. Und Christus wird sichtbar. Das wünsche ich mir für mich, für uns. Und deswegen auch nochmal vielleicht das Bild vom Chapman als Abschluss. Und ich möchte noch mit uns beten. Danke, Herr Jesus Christus, dass du die Voraussetzung geschaffen hast, dass wir leben dürfen. Jetzt schon, aber in Ewigkeit. Und dass du gesagt hast, dass deine Kinder und wir größere Dinge tun werden als du, indem dass wir uns von deinem Heiligen Geist gebrauchen lassen können, um deine Botschaft weiterzutragen bis an die Enden der Erde, aber dass du uns damit auch nicht allein lässt, sondern dass du, wie du es versprochen hast, bei uns bist, bis ans Ende dieser Zeit. So bete ich für meine Geschwister und für mich, dass du uns in diese Karwoche begleitest, dass wir unser Umfeld prägen mit dem, was dir wichtig war, mit dem Evangelium und mit der heilbringenden Botschaft. Und dass du uns stärkst und ausrüstest durch deinen Heiligen Geist und uns gebrauchen kannst nach deinem Willen. Amen.